gut, das Video zu applaudieren oder denjenigen, der es vorbereitet hat. Aber habt ihr gesehen, dass sich etwas in der Gemeinde geändert hat? Nichts. Hey, nicht alle kennen das Deko-Team und Creative-Team, aber hier könnt ihr sehen, okay? Die Lichter überall, die Veränderungen, die hier stattgefunden haben, Sterne in den Schienen, ja, um uns den Weg zu weisen und so weiter und so fort. Und eine Ecke für Besinnung, Nachdenken, der immer und ständig eingeladene Gast ist Jesus. Und hey, ich lade euch alle ein, das Deko-Team, das Creative-Team zu schätzen. Ja? Danke, Andrea, und danke dem ganzen Team für eure Arbeit. Ihr seht sie nicht, wie viel Zeit sie hier verbringen, aber sie geben ihr Bestes, damit wir hier uns wohlfühlen können in der Gemeinde. Okay, das wollen wir schätzen. Ich will noch ein paar Gedanken mit euch teilen, bevor wir zu unserem Thema kommen, zur Predigt kommen. Ihr habt schon draußen gesehen, es gibt noch Schachtel. Da, nur damit wir erinnert werden, dass es um die Weihnachtsfreude für Kinder geht und nicht nur für Kinder. Vergangenen Sonntag hat die Camelia hier vorgetragen und uns daran erinnert über die Projekte, die sie in verschiedenen Ländern haben und wo sie Kinder und nicht nur Kinder, sondern auch ältere Menschen unterstützen oder Arme unterstützen. Und heute ist ein Sonntag, wo ihr noch vielleicht eure Schuhschachtel mitnehmen könnt und spätestens nächsten Sonntag zurückbringt. Wenn jemand vergangenen Sonntag Schuhschachtel mitgenommen hat und heute gebracht hat, Pastor Florin und seine liebe Frau Camelia sind hier, zum Schluss kommt noch auf sie zu und gibt ihnen die Schuhschachtelpakete. Aber nicht nur. Wenn jemand spenden möchte für das Projekt unten in Rumänien für arme Menschen, kommt einfach auf sie zu. Ihr könnt ganz persönlich werden und ihnen etwas mitgeben für die Einkäufe, die sie da unten machen werden. Lebensmittel und andere Dinge, die sie als notwendig finden für die Armen da unten. Ja, also all das als ein Ausdruck der Nächstenliebe und der Liebe Gottes, die durch uns zu den Menschen fließen kann, soll. Nun komme ich auch zu uns und ich will euch alle herzlich willkommen heißen heute hier in der Gemeinde. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Adventszeit beginnen können. Nicht alle Menschen haben dieses Privileg, dieses Vorrecht, in einer Kirche die Adventszeit zu verbringen. Für uns ist das ein Vorrecht, das Gott uns geschenkt hat und das wollen wir auch so betrachten und ihm dankbar sein für diese Zeit. Für alles Mögliche, das uns daran erinnert, an was Gott für uns getan hat. Was bedeutet eigentlich Advent? Ankunft, die Ankunft. Es geht um Jesus, der in unsere Welt angekommen ist, aber nicht heute, vor etwa 2000 Jahren. Über 2000 Jahren ist er in unsere Welt gekommen. Und Advent erinnert uns auch an ein Versprechen, das Gott der Gemeinde gemacht hat und nicht nur, dass er noch einmal auf die Erde kommen wird. Sein zweites Kommen, um all diejenigen, die an ihn geglaubt haben, die eine persönliche Beziehung mit ihm gepflegt haben und ihm ihr Leben anvertraut haben, zu sich zu holen. Aus dieser eschatologischen Perspektive wird er dann mit ihnen noch 1000 Jahre regieren. Und das wird wunderbar sein. Das ist Advent und wir wollen uns auch jetzt für das Ganze so vorbereiten. Nicht nur uns zu erinnern, dass er einst in Bethlehem geboren worden ist, dass er in einem Stall untergebracht worden ist und so weiter und so fort, sondern vielmehr, dass er lebendig ist, dass er mit uns eine Beziehung wünscht und diesen Akzent auch ganz klar setzen, er wird wiederkommen. Und die Frage, die sich erhebt, ist, wird er noch Glaube finden, wenn er wiederkommen wird? Nun sehen wir, in was für Zeiten wir leben. Ich würde so nennen, schwierige Zeiten. Denn der Wohlstand, ganz besonders hier bei uns, entfremdet immer mehr die Menschen von Gott. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben viel mehr als das, was wir brauchen. Und scheint es so, zumindest, scheint so, dass wir nicht mehr so abhängig sind von Gott. Wir schuften, wir haben das Geld und wir verwalten es dann so, wie es uns passt. Und oft fokussieren wir nicht an das, was wichtig ist, sondern an vielleicht eher unwichtige Sachen. Wir feiern ja eine Adventszeit, 4 Adventssonntage. Kann sich jemand erinnern, was haben diese 4 Adventssonntage zu tun mit Weihnachten? Nun, es ist eine Tradition. Und als diese Adventszeit eingeführt worden ist, die 4 Sonntage, haben die damaligen Leiter der Kirche, es gab nicht so viele Konfessionen wie heute, es war eine globale Kirche, hatten sie im Sinne Folgendes. Für jeden Jahrtausend vom Fall des Menschen in die Sünde und bis der Retter Jesus Christus gekommen ist, weil es 4000 Jahre ungefähr sind, soll man für jede 1000 Jahre eine Woche nehmen und einen Sonntag gebrauchen, um über die Güte und Gnade Gottes nachzudenken, um nachzudenken und zu sehen, dass Gott seine Verheißungen einhält, auch wenn es manchmal Jahrtausende dauert. Denn bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn es um 4 Tage geht, haben wir die 4000 Jahre und 4 Sonntage für jedes 1000. Jahr oder wie auch immer, Jahrtausend. Ja. Das war es damals. In der alten Kirche war es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob außer Mike Reinhardt noch jemand das erlebt hat, dass es ab dem 11. November ungefähr so eine Fastenzeit gab. 6 Wochen Fastenzeit bis zum 6. Jänner. Und manche Kirchen auch heute feiern eigentlich nicht am 24. Die Geburt Jesu, sondern nur im Jänner. Denn es waren diese 6, das war der ursprüngliche Weihnachtstag, ja, und manche feiern auch heute, und diese Zeit war so eine Zeit von 6 bis 7 Wochen Fasten, Beten, Gottes Nähe suchen und so weiter und so fort. Und ja, wenn ich zurückdenke, wie hat man früher Weihnachten gefeiert? Vergleicht das dann mit dem heutigen. Es war sicher eine Zeit des Fastens und Betens. In dieser Zeit hat man keine Trauungen, feierliche Trauungen durchgeführt, keine Tanz, weiß ich was, Events organisiert. Man war so stark fokussiert auf Gott und man hat in ganzer Demut Gottes Nähe gesucht. Und wenn jemand heiraten wollte in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, der wurde eher als gottloser Mensch betrachtet und abgelehnt von der Gesellschaft. Ich kann mich erinnern, auch in meinem Heimatdorf war es genau so. Man durfte keine Hochzeiten feiern. Nicht, dass Hochzeit schuld war, aber die Kirche war damals so stark, und die Christen waren so stark fokussiert auf das Event, das Kommen Jesus und die Wiederkunft Jesus, dass alles andere Nebensache war. Ja, das war damals. Und zu der Zeit, ja, nicht nur vor 50 Jahren oder 60 Jahren, aber früher war es so, man hat den Baum eingeführt, den Weihnachtsbaum, als ein Zeichen der Hoffnung, des Ewigen. Denn die Tanne verliert ihre Blätter nie, sie hat auch keine, nur die Nadeln. Und sie ist ständig, würde ich sagen, ewig grün. Solange sie lebt, ist sie grün. Ja? Und das sollte die Hoffnung symbolisieren im Haus der Christen. Und um diesen Tannenbaum, ja, versammelte sich Klein- oder Großfamilie. Man hat die Weihnachtsgeschichten gemeinsam gelesen und man hat viele Verse auswendig gelernt und dann vorgetragen in der Familie und man hat dann Weihnachtsgedichte gelernt und sie vorgetragen in der Familie, aber auch in der Gemeinde, haben Kinder und Junge und Erwachsene vorgetragen und man hat Weihnachten sehr intensiv gefeiert. Man hat Gott und Jesus ins Zentrum gesetzt. Man suchte einfach die Gegenwart Gottes. Man wollte in dieser Adventszeit Gott persönlich erneut und wiederholt erleben. So ein Verlangen war früher nach Gott. Nun, heute sieht es ein bisschen anders aus. Wenn ich wieder an die Zeit denke, nicht nur, wo ich klein war, wisst ihr, wie man damals den Weihnachtsbaum geschmückt hat? Äpfel, Nüsse, ein paar Kekse und ein paar Lichter. Danach kamen die Globus, oder wie heißen sie jetzt? Die Kugeln, ja, die Weihnachtskugeln und ja, jetzt. Und wenn man über Geschenke gesprochen hat, dann war das Geschenk das, was dringend notwendig war für jemanden in der Familie und nicht alles, was mir, ja, Spaß und Lust macht. Ja. Es war ganz, ganz anders, aber die Nähe Gottes wurde gesucht. Und hey, ich will auch heute, dadurch, dass wir diese neue Serie gestartet haben, will ich ermutigen, so wie Hermine auch gesagt hat, lasst uns mehr Zeit geben, mit der Familie zu verbringen. In diesem Monat, wir tun es zu Hause, auch unser Sohn David hat schon begonnen, eine Liste. Wir wollen uns an alles erinnern, was Gott für uns dieses Jahr getan hat. Mit was er uns beschenkt hat, aber nicht nur materiell, sondern auch auf seelischer, auf geistlicher Ebene und so weiter und so fort. Wir wollen, wenn wir zu Weihnachten kommen und zwischen Weihnachten und Neujahr, wollen wir Gott dafür danken von ganzem Herzen, dass er für uns gesorgt hat. Wir haben das Essen auf dem Tisch gehabt, wir haben gute Matratzen gehabt, dass wir gut schlafen konnten und wir hatten ein Dach über den Kopf und wir haben Heizung im Haus und wir haben so vieles, was andere nicht haben. Denken wir nur an Albanien in dieser Zeit. Nach dem Erdbeben, ja, wo viele ihre Wohnungen verloren haben und wohnen in Zelten. Wie sehr hat uns Gott gesegnet. Und diese Adventszeit soll einfach eine Zeit sein, wo wir uns daran erinnern, an all das, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir es vergleichen, ich will nichts gegen Weihnachtsmärkte und wegen Einkaufszentren hier aussagen. Ich besuche sie, die Weihnachtsmärkte besuche ich schon und ich trinke auch noch einen Kinderpunsch. Ja, das ist auch, was ich mache und mit meiner Frau und ja, tue ich auch, ich will nichts gegen sagen, aber wenn das Einzige ist, was wir tun in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, dann ist es viel zu wenig. Wenn jemand nur wegen dem Glühwein hingeht und nimmt den süßen, warmen Wein, und dann ist das viel, 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 viel zu wenig. Ja? Nicht, dass ich nicht, dass ich etwas dagegen habe, aber es soll Jesus viel mehr im Zentrum unseres Lebens sein. Gott, der Vater und unsere Beziehung zu ihm. Und hier erinnere ich euch und mich an die Worte, die Jesus gesagt hat in Matthäus 6, 31 bis 33. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Oder in anderer Übersetzung, und sucht auch seine Gerechtigkeit, die man durch Jesus Christus haben kann. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Jesus ist hier ganz radikal. Eins und eins macht zwei in Mathe. Geht nicht anders. Was passiert? Die Menschen beschäftigen sich mit dem, was Gott tun will. Er will uns beschenken und für uns sorgen. Mit Essen, Trinken, Kleider, Haus, Dach und alles Mögliche. Und uns hat er herausgefordert und ermutigt, dass wir nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Nun, das geben wir auf, aber all das andere nehmen wir auf die Schulter und beschäftigen uns 4 Wochen jetzt ganz besonders stark, dass wir überall alle Geschäfte besuchen und sicher unsere Finanzen so verwalten. Es geht hier für Jesus oder bei Jesus um die Prioritäten, die ein Christ haben soll. Was sind meine Prioritäten für diese Zeit? Und ich freue mich, dass wir heute diese Predigtserie beginnen können hier in der Saalengemeinde. What a name! Was für ein Name! Oder so ein Name! So ein Name! Ich war Kind, kann mich gut erinnern, zu der Zeit unter den Kommunisten unten in Rumänien war es nicht erlaubt, christliche Literatur zu besitzen. Ich habe aber auch Menschen kennengelernt, ganz besonders eine Missionarin, die doppelten Boden hatte bei ihrem Transit, und die hat immer wieder Literatur in den Osten gebracht, wie ein Mann, Winter, Sommer, egal. Und ich erinnere mich an eine Broschüre, in der über Jesus sehr viel geschrieben worden ist. Und da waren etwa 95 bis 100 Namen, die in der Bibel vorkommen, über Jesus angegeben. Was für ein Name! Wer ist eigentlich dieser Jesus? Und ihr habt schon gesehen, auch im Video, ein paar Namen von Jesus. Und in der Bibel finden wir viele. Ich glaube, so um die 50, 60 hier mir aufgeschrieben. Ich will sie nicht alle erwähnen, aber kurz ein paar und dann zu einem besonderen heute kommen. Immanuel, Gott mit uns. Wunderrat, Gott der Held, der ewige Vater, der Friedefürst. Das Lamm Gottes, Messias, der Gesalbte. Christus, der Sohn Gottes. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Auferstehung, das Licht der Welt. Und so viel mehr wird über ihn in der Bibel gesagt. Das Wort, das lebendig geworden ist. Und er ist das Haupt über alles. Er ist der Herrscher über alles. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Und er ist der helle Morgenstern. Und so viele Namen, ist der Hirte, der gute Hirte. Ja. Er ist der hohe Priester, der uns in allem verstehen kann und für uns einsetzt. Ja. Er ist zu Rechten des Vaters als einer, der für uns einsteht und uns verteidigt. Und ja, er ist aber auch der Retter. Und das ist mein Thema heute. Was für ein Name, Jesus der Retter. Und warum ist er unter diesem Namen uns offenbart worden in der Schrift? Bevor ich aber zu dem komme, kurz, wer weiß, was Jesus bedeutet? Gott rettet, Jehova rettet, die Rettung Jehovas. Es ist Jesus aus dem Lateinischen und Josua aus dem Hebräischen, ja, mit dieser Bedeutung, die Rettung Jehovas oder Jehova rettet. Jehova rettet. Und warum eigentlich diesen Namen? Weil die höchste Priorität Gottes gegenüber uns Menschen war, die Menschen von ihrer Sünde freizusprechen, freizusetzen. Denn er konnte sie nicht nur einfach freisprechen, ohne dass jemand für die Sünde bezahlt hat. Und das ist das allerwichtigste Problem, das eigentlich Menschen betrifft. Viele setzen sich alle möglichen Prioritäten, aber ihre persönliche Rettung bleibt irgendwo ganz, ganz am Ende ihrer Prioritätslisten. Der Name wurde im Himmel bestimmt. Dieser Name hat Gott seinem eigenen Sohn und Jesus gegeben, weil Jesus sich bereit gezeigt hat, einzuspringen und den Erlösungsplan Gottes umzusetzen. Das war eigentlich der Grund, dass Jesus zu uns gekommen ist. Und ich glaube, dass die meisten sich schon erinnern an die Weihnachtsgeschichte, an Josef und Maria, an Maria und Josef. Die waren ja verlobt, nicht wahr? Und bevor sie geheiratet, offiziell geheiratet haben, war sie schwanger. Und es ist manches passiert. Es war schon eine intensive Zeit für beide, für Maria und für Josef. Und ja, um uns kurz an ein paar Verse zu erinnern, will ich sie lesen von zwei Berichten. Einmal über diese Geburt von Jesus. Und zwar einmal, wie Josef als gottesfürchtiger Mann handeln wollte, als er gehört hat, dass seine Verlobte schwanger ist. Und danach auch, was vorher passiert ist, als der Engel Gottes Maria begegnete. Schau mal, Matthäus 1, 19 bis 21. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er war in einer Zeit, wo er immer nachgedacht hat, hey, was kann ich jetzt tun? Soll ich sie bloßstellen? Soll ich alles aufgeben? Was soll ich tun? Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Jesus nennen. Woher kam die Botschaft? Vom Himmel. Durch den von Gott gesandten Engel. Zu einem Mann, der nicht der Vater des Kindes sein wird, aber die Mutter des Kindes zur Frau nehmen wird. Und das wird gesagt. Den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet, Jehova rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Erste Priorität, die Menschen von ihren Sünden zu befreien. Deshalb Jesus der Retter, deshalb den Namen Jesus, der Herr rettet. Und hier aus dem anderen Bericht, aus dem Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, als der Engel Maria begegnete und ihr den Namen sagte. Der Engel Lukas 1, 28 bis 31. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Also Jehova, der Retter. Jehova rettet. Er hat eine ganz präzise Bestimmung. Und dieses Kind, das durch dich in die Welt kommen wird, erfüllt einen göttlichen Plan für die ganze Menschheit. Und zu der von Gott bestimmten Zeit kam er in unsere Welt, so sagt Paulus auch im Galaterbrief. Und er, wie Johannes im Evangelium schreibt, das Wort wurde Mensch. Es geht um die Menschwerdung. Und die Menschwerdung Gottes. Ja, Gott wurde Mensch. Und das ist deswegen, weil Jesus sich bereit erklärt hat, den Plan Gottes für die Rettung der Menschheit zu erfüllen. Und wie schon auch erwähnt wurde, weil er bereit war, hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Der erste, der allerhöchste Namen, den es in dieser Welt gibt, ist dieser Name von Jesus. Philipper Kapitel 2, ich werde von 6 Vers lesen. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Dieser Name Jesus. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Das ist Zukunft. Einmal wird jedes Knie sich vor ihm beugen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Alle Knien werden sich vor ihm beugen. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus der Retter, den wir in dieser Adventszeit feiern und ganz besonders am 24. hier, ist der von Gott gesandte Retter für die ganze Menschheit. Die von Gott entfremdete Welt konnte nur durch jemanden, der sündenfrei war, sündenlos war, befreit und erkauft werden. Und es gab niemanden unter den Menschen, der das vollbringen hätte können. Deshalb musste Jesus für mich, für dich, für uns, für alle Menschen kommen. Denn durch Adam und danach jeder persönlich hat gesündigt und hat sich von Gott entfremdet, denn die Sünde trennt Mensch von Gott. Und Jesus ist eigentlich gekommen, um diese Mauer, diesen Zaun, wie auch immer wir nennen würden, der zwischen Gott und uns steht, niederzureißen, damit wir wieder Zugang haben zu Gott, damit wir wieder eine offene Tür haben zu unserem Vater zurück, durch den Preis, den Jesus für uns bezahlt hat. Denn es ist ja ganz deutlich, wie Paulus uns das auch erklärt im Römerbrief, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Schauen wir mal, Römer 6, 23 heißt es. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Durch die Sünde ist jeder Mensch oder war jeder Mensch oder kann jeder Mensch von Gott getrennt sein. Wer in der Sünde lebt, der kann Gott nicht wohlgefällig sein. Die Sünde trennt den Menschen von Gott und der Lohn ist der ewige Tod. Verdammnis. Aber Paulus schreibt im gleichen Brief, im Kapitel 3, Verse 23 bis 26. Und das ist inklusiv, ich und du. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Das ist unglaublich wertvoll für uns. Was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Jesus, der Retter, nur durch ihn haben wir Zugang zu dem Vater. Ist der Einzige, der uns eine Tür öffnet, der Einzige, der uns einen Weg bahnt durch das Kreuz. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht von seiner Schuld frei. Den oder der an Jesus Christus glaubt. Und hier ist die große Herausforderung für uns. Nur die werden freigesprochen, die an Jesus Christus glauben. In keinem anderen Namen gibt es Erlösung. In keinem anderen Namen gibt es Freispruch. Es ist nur der Name Jesus, der Herr rettet. Der Herr spricht von Sünde frei. Der Herr macht uns, ermöglicht uns den Zugang zu dem himmlischen Vater. Johannes schreibt auch und sagt, seht ihr, seht mal, welche Gnade uns Gott und welche Liebe uns Gott erwiesen hat, dass wir uns seine Kinder nennen und wir sind es auch. Was wir sein werden, wissen wir noch nicht, aber wir wissen eins, wenn Jesus wiederkommen wird, und das ist Advent, werden wir die Herrlichkeit Gottes nicht nur sehen, sondern bekommen. Und in dieser Herrlichkeit, wie Jesus auch ist, werden wir dann für immer und ewig mit Jesus, unserem Retter, sein. Und wie erwähnt, er ist gekommen, das allerwichtigste Problem der Menschheit zu lösen. Die Versöhnung mit Gott durch sein Blut, durch das Kreuz. Und er ist so demütig gekommen, dass ihn kaum die Menschen erkennen konnten. Wie sieht es jetzt bei uns aus? Ich will auch nochmal betonen, es gibt sehr viele Lehren der heutigen Zeit, dass viele Dinge wichtig sind. Wohlstand ist wichtig. Ständig heil zu sein, nie krank zu sein. Und andere Sachen. Ja? Nun will ich sagen, er ist nicht gekommen, um uns aus der materiellen Armut zu erlösen. Wir haben auch Entscheidungen getroffen und es war möglich, dass wir aus einem ärmeren Land in ein reicheres Land gekommen sind. Es war unsere Entscheidung, wir genießen es, sind Gott dankbar dafür, aber das war nicht das Ziel Gottes durch Jesus Christus. Es war auch nicht das Ziel, uns den höchsten Wohlstand anzubieten. Es war auch nicht sein Ziel, dass alle vom Leid und Schmerz befreit werden. Ich sage aber heute deutlich, Jesus kann alle und jeden heilen. Kein Zweifel. Ich habe die übernatürliche Kraft Gottes erlebt. Ich wurde geheilt. Und ich glaube daran. Gott kann alle versorgen und sättigen. Er hat ein Dankgebet zu Gott gesagt und hat 5000 Menschen auf einmal gesättigt. Er kann das. Er ist der Gleiche wie gestern, auch heute und in aller Ewigkeit. Er kann uns vor Gewalt beschützen. Er kann Tote auferwecken. Er kann die Besessenen befreien. Das ist die Macht Gottes. Wir glauben stark daran. Aber all das war nicht die erste Priorität Gottes. Die erste Priorität Gottes war das Problem der Sünde im Leben des Menschen. Und deshalb Jesus, der Retter. Dass er das andere alles nachher uns schenken kann. Und nicht immer, denn er verfolgt bestimmte Pläne mit uns und erlaubt bestimmte Schwächen in unseren Körpern, damit wir vielleicht bestimmte Lektionen lernen. Und weil wir die Adventszeit heute beginnen, will ich euch das ganz ans Herz legen und euch ermutigen, hey, jeder persönlich, die Rettung, die Erlösung ist ganz persönlich. Ich kann nicht glauben und beten, dass mein Freund Kudadat gerettet wird. Das kann ich nicht. Er muss persönlich die Entscheidung treffen und er hat sie getroffen und hat Christus als seinen persönlichen Erlöser angenommen. Und er glaubt an Jesus Christus als den Sohn Gottes und als seinen Retter. Und das ist eine ganz persönliche Sache. Deshalb hat er sich auch als Erwachsener taufen lassen. Und ich will euch ermutigen, lasst uns auch in dieser Adventszeit die Nähe Gottes suchen. Lasst uns in dieser Adventszeit die Gegenwart Gottes suchen. Früher, das habe ich nicht erwähnt, war diese Adventszeit eine Zeit, wo man die Sünden gebeichtet hat. Wo man für alles um Vergebung gebetet hat. Und man hat oft sehr tiefe, enge Gemeinschaft mit Gott erlebt. Und dazu möchte ich euch heute ermutigen, für diese kommenden Wochen. Und nicht nur, denn Gott will uns neu begegnen. Und wenn vielleicht noch jemand bewusst und vielleicht ohne sich zu bemühen, frei zu werden, in einer Sünde lebt. Wenn jemand weiß, hey, mein Problem ist noch nicht gelöst. Ich habe noch nicht die Vergebung vom Herrn. Ich habe noch nicht einen Bund geschlossen mit dem Herrn. Dann ist das der Tag, wo Gott dich herausfordert. Nimm dir Zeit, denk darüber nach. Bleib mal sitzen hier in der Gegenwart Gottes und mach eine Entscheidung. Keiner kann sie an deiner Stelle machen. Du musst die Entscheidung treffen. Gott hat seinen Teil getan. Er hat Jesus zu uns geschickt. Jesus ist gekommen. Jesus ist auch für uns gestorben, hat das Ganze bezahlt. Aber jetzt hängt es an mir und an dir. Was machst du mit dem, was Gott für dich getan hat? Hast du eine klare Perspektive deiner Ewigkeit? Wenn das der letzte Monat deines Lebens wäre, und vielleicht das neue Jahr nicht mehr erleben würdest, wo würdest du deine Zukunft verbringen? Wie sieht's aus bei dir? Hast du eine authentische persönliche Beziehung mit Jesus, dem Retter? Wenn nicht, dann will ich für dich beten und ich lade euch auch alle ein, lasst uns stehen, ich will kurz noch beten für uns, für die ganze Gemeinde, für diese Adventszeit und jeden Gott anvertrauen. Vater im Himmel, ich bin dir dankbar, dass wir diesen 1. Dezember hier in deinem Haus verbringen dürfen. Danke, Herr, dass wir hier in deiner Gegenwart sein können. Danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, was du für uns hast getan. Danke von ganzem Herzen, dass du uns von den Sünden freigesprochen hast. Dass du für unsere Sünden bezahlt hast. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Und Herr, hier stehen wir in deiner Gegenwart. Durchschaue jeden Einzelnen von uns. Kenne uns. Allwissender Gott, du brauchst keine Berichte von jemandem. Denn du kennst uns persönlich, jeden Einzelnen. Ich bitte dich, wenn hier noch jemand ist, Herr, der keine persönliche Beziehung mit dir pflegt, hat, eingegangen ist, begegne ihm heute und hier, Jesus. Und schenk uns allen auch in den nächsten Wochen eine Zeit der Begegnungen mit dir. Eine Zeit der Besinnung. Eine Zeit, an der wir auch denken, dass du wiederkommst, um uns in deine Herrlichkeit zu nehmen. Und lass es jedem Einzelnen ernst werden, Herr, dass das Allerwichtigste die Beziehung mit dir ist. Denn du allein hast uns eine Tür geöffnet, um Zugang zu unserem Vater zu haben. Lass uns auch in dieser Adventszeit deine Gegenwart und die Gegenwart des Vaters erleben. Sprich zu uns weiterhin durch das Wort, das wir lesen werden während dieser Zeit. Durch alle Events, die auf uns zukommen, Herr. Durch die nächsten Sonntage, wo gepredigt wird. Und lass, Herr, deine Gnade erneut jedem Einzelnen geschenkt werden. Die Rettung, die Befreiung, die Vergebung der Sünden. Im Namen von Jesus. Amen.